SWR 2 Tandem
Musik mit Bettina Stender. Guten Abend. Das Jahr 2019 geht demnächst zu Ende und bevor man sich mit seinen Vorstellungen und Wünschen für das neue Jahr beschäftigt, blickt man vielleicht nochmal zurück. Und das tun wir heute Abend. Wir schauen auf 5 ausgewählte Musiker, die 2019 verstorben sind. Wir nehmen uns Zeit, nochmal kurz an ihre Musik und an ihr Leben zu erinnern. Die jeweiligen Nachrufe, die unsere Korrespondenten und Musikjournalisten an dem Tag gemacht haben, an dem der Tod bekannt wurde, fassen wichtige Stationen zusammen, lassen auch die Musik und die Musiker zu Wort kommen. Und weil mir das besser gefällt, als ihnen alles selbst zu erzählen, hören wir zu jeder und jedem einen Nachruf. Er galt als Mitbegründer des Bossa Nova in Brasilien, der Gitarrist, Komponist und Sänger João Gilberto.
Se você disser que eu desafino amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu.
João Gilberto mit dem weltberühmten Song Desafinado. Seine weiche, leise Stimme und den Rhythmus seines Gitarrenspiels erkennt man gleich. João Gilberto starb am 6. Juli 2019 mit 88 Jahren. Und über ihn berichtete die ARD-Korrespondentin Anne Herberg am 7. Juli.
Vai, tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser.
Eine Minute und 59 Sekunden Sehnsucht und ein Rhythmus, der die Welt verändert. Es war der Juli 1958, als João Gilberto, ein bis dahin völlig unbekannter Musiker, im Odeon-Studio von Rio de Janeiro auflief und Chega de Saudade einspielte. Übersetzt, nie wieder Sehnsucht.
Ich war vollkommen verrückt nach dieser Neuheit, nach dieser Poesie, die etwas Klassisches hatte und gleichzeitig über ganz gewöhnliche Dinge sprach. Chega de Saudade hat mein Leben verändert.
Erinnert sich Gilberto Gil, Musiker und ehemaliger Kulturminister Brasiliens. Es war die Geburtsstunde eines Künstlers und eines völlig neuen Musikstils. Bossa Nova, diese federleichte Mischung aus entschleunigter Samba- und Cool-Jazz-Elementen. Komponiert wurde der Song von Antonio Carlos Jobim, getextet von Vinicius de Moraes. Weltberühmt aber machte ihn der Sound des 1931 in Bahia geborenen Sängers und Gitarristen João Gilberto. Das synkopisch versetzte Gitarrenspiel und dieser weiche, wispernde Gesang. Der Musiker Sergio Ricardo gerät noch heute ins Schwärmen.
Fantastisch, die Akkorde, die er discovere no violão.
Die Akkorde, die er auf der Gitarre entdeckte, sind fantastisch. Und dann diese Art zu singen. Er warf seine Stimme nicht einfach nach vorne, er benutzte nicht sein ganzes Volumen. Er sang wie mit einem Schalldämpfer. Diese Art zu singen charakterisiert seine Persönlichkeit und sie gibt seiner Musik eine große Leichtigkeit.
Entwickelt haben soll João Gilberto diesen Sound übrigens im Badezimmer seiner Schwester, fern von Rio, im Bundesstaat Minas Gerais und voller Schwere. Gilberto hatte sich Mitte der 1950er Jahre zurückgezogen, ein hochtalentierter junger Künstler, aber launisch und ohne musikalische Erfolge. Gilberto raucht Unmengen von Marihuana, pennt bei Freunden auf der Couch, rutscht in die Depression. Im Bad seiner Schwester fand er wieder zu sich selbst und zu seinem unverwechselbaren Klang.
Ding, 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 ding.
Zurück in Rio de Janeiro bildet er mit Antonio Carlos Jobim und Vinicius de Moraes das magische Trio des Bossa Nova, das Generationen von Musikern inspirierte, wie Caetano Veloso.
Als er nach Rio kam, hat er alle anderen beeinflusst. Tom Jobim hat ab da ganz anders komponiert, weil ihn Joaos Art, Gitarre zu spielen, so beeinflusste. Und Vinicius de Moraes schrieb auch anders. Alle wurden von Joaos Erfindung beeinflusst.
Es sind die goldenen Jahre eines Brasiliens in Aufbruchstimmung. Und der Bossa Nova wird zum Soundtrack dieses neuen Lebensgefühls. Einer sommerlichen Leichtigkeit, der sich eine junge, weiße Mittelschicht an Rios berühmten Stränden hingibt.
Oh. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
Mit dem Song Girl from Ipanema, das Mädchen von Ipanema, schwappt der Bossa Nova Anfang der 1960er Jahre auch in die USA. João Gilberto und seine Freunde Tom Jobim und Vinícius de Moraes nehmen dort zusammen mit dem US-Saxophonisten Stan Getz sein Album auf. Mit der Stimme von Gilbertos damaliger Frau Astrud, die ihn später für Getz verließ. Ende 1979 kehrt Gilberto nach Rio de Janeiro zurück. Einen seiner letzten Auftritte hatte er 2008 in Salvador da Bahia. Die letzten Jahre lebte er vereinsamt und hochverschuldet in Rio de Janeiro. Geblieben ist der Bossa Nova. Er hat bis heute einen festen Platz, nicht nur in Brasilien.
Você tem que devolver o que era meu bem meu. Mande o meu retrato e ponha outro em seu lugar. Não sei sofrer, não sei chorar, eu sei me conformar.
Sugar, sugar, honey, pumpkin pie. Baby, if you leave, I guess you die. Sugar, sugar, honey, can't you see? You can't live.
Cultured Pearls, die deutsche Band mit der Sängerin Astrid North. 12 Jahre lang war sie die Stimme von Cultured Pearls. 2012 wagte sie den Sprung in eine Solokarriere. Kulturredakteur Ocke Bandixen vom NDR machte den Nachruf für Astrid North am 26. Juni, 3 Tage nach ihrem Tod mit 46 Jahren.
Please don't look at me in that way. It takes an
Eine Stimme, um sie in Erinnerung zu behalten. Ausdrucksstark, leidenschaftlich, dunkel. Astrid North konnte mit so einer Tiefe singen, dass man als Zuschauer glaubte, die Lieder zu erleben, nicht nur zu hören.
Witzigerweise finde ich ja immer, gar nicht während ich da bin, sondern nach dem Konzert habe ich immer das Gefühl, das war jetzt irgendwie so eine Traumsequenz oder so. Das ist ja nicht Wirklichkeit, obwohl es natürlich Wirklichkeit und auch Realität ist, aber in den Stücken bin ich in den Stücken.
Astrid North im Gespräch mit NDR Kultur vor einigen Jahren. Da war gerade ihr 2. Soloalbum erschienen.
Sugar, sugar, honey, pumpkin pie.
Astrid North wurde in Berlin geboren. Sie traf ihre Mitstreiter von den Cultured Pearls in Hamburg Anfang der 90er Jahre an der Hochschule für Musik und Theater, an der sie später auch als Dozentin lehrte. Es passte damals, ihr Timbre zum verspielten Sound der Band. Ihre Kindheit verbrachte Astrid North an mehreren Orten, aufgeteilt nach ihrer Familie, die zum Teil in den USA, in Houston, Texas lebte und in Berlin. Ein Reichtum, keine Last, wie sie im Interview erzählte.
Ich habe das Gefühl, dass ich da, also das sind jetzt 2 völlig verschiedene Kulturen, und aber eigentlich das Schönste auch mitnehmen konnte. So.
In einer Schulband in Berlin machte sie erste Erfahrungen als Sängerin. Der Berufswunsch war danach ziemlich klar. Astrid North stieg nach 12 erfolgreichen Jahren bei den Cultured Pearls aus. Gefragt war sie als Gastsängerin, zum Beispiel bei Soul Lounge oder hier bei Aufnahmen mit der NDR Big Band. Astrid North verweigerte sich bei ihren Soloalben weitgehend den Mechanismen des Marktes. Sie wollte als Künstlerin weniger Kompromisse machen, sondern von dem singen, was sie etwas anging. Und ihr war, wie sie im Interview mit NDR Kultur sagte, egal, ob das dann Pop, Soul oder Jazz genannt wurde.
Radiofirmen und auch Radiosender und diverse andere Marktbereiche wollen etwas verkaufen und sie wollen auch wissen, wie sie es verkaufen sollen. Und damit sie es an ihre Käufer bringen können, müssen sie das ja auch irgendwie verpacken. Und diese Verpackung war sehr unklar für alle. Und ich sitze hier und könnte jetzt auch nicht sagen, ich müsste mir was ausdenken. Muss man das?
Heraus kamen oft melancholische Balladen, seelenvoll dargeboten, wie zum Beispiel auch in Inas Nacht, bewundert von der Gastgeberin Ina Müller.
Das Schöne an meiner Sendung ist, manchmal höre ich Lieder und dann habe ich wieder mal zu Hause gesessen und habe ein Lied gehört und da habe ich so geweint wie in meinem Leben nicht. Und das Lied heißt Lightning und die Sängerin dazu heißt Astrid North!
Oh.
Der Spiegel nannte Astrid North die führende deutsche Soul-Sängerin. Die Mutter zweier Kinder starb nach Angaben ihrer Agentur an den Folgen einer Krebserkrankung am Dienstag im Alter von 46 Jahren. So small, no one
can see. Ocke Bandixen vom NDR zum Tod von Astrid North im Juni. Ruby hieß Astrids verstorbene amerikanische Großmutter. Precious Ruby nannte sie ihr zweites Soloalbum 2016. Und in den Songs auf diesem Album geht es viel um Verlust, um das sich verabschieden von der Vergangenheit. Astrid North mit The Things You Did. You've been thinking about what you've done. There ain't nothing but a change to come. You've been thinking about the things you did. Don't be disappointed, cause it seemed right then. Don't be disappointed, cause it seemed right then.
Give me music. Give me music.
Yeah, man.
Der Musikproduzent und Musiker Edo Zanki ist vor allem in Süddeutschland bekannt, denke ich, denn er lebte in Karlsdorf-Neuthard und dort starb er auch am 1. September. Adrian Berig erzählte uns am 2. September mehr über Edo Zanki.
Er war immer in der zweiten Reihe, aber für die Insider stand er ganz vorne in der ersten Reihe. Edo Zanki war der klassische Geheimtipp unter den deutschen Musikproduzenten. Mit 5 kommt Edward, so sein eigentlicher Vorname, nach Deutschland. Seine Eltern halten damals die Repressalien im sozialistischen Jugoslawien nicht mehr aus. Und schon als Kind gibt es für ihn nur eines: Soul-Musik.
Als ich zum ersten Mal aus dem Radio meines Vaters gehört habe, Aretha Franklin singt oder Otis Redding singt, da bin ich in Ohnmacht gefallen. Und in dem Moment habe ich angefangen, eben die Soul-Musik, die ich da hörte, nachzuturnen.
Tina Turner ist die erste, die dank Edo Zanki einen Hit landet. Der Song Fruits of the Night ist heute fast komplett vergessen, aber für Zanki ist es der Grundstein einer langen Karriere.
Da sitzt ein kleiner, dicker Junge am Klavier und schreibt einen Song und der macht etwas. Über Ländergrenzen hinweg. Von dem Geld, das ich damit verdient habe, habe ich mein Studio gebaut. Die Reputation hat gut getan.
Und Studio und Reputation locken viele Künstler an. Sie müssten erstmal die Landkarte rausholen, denn das badische Karlsdorf bei Bruchsal, das ist nicht unbedingt der Nabel der Musikwelt. Legendär die Begegnung mit Herbert Grönemeyer. Zanki produziert 2 seiner frühen Alben. Er sitzt an den Reglern, mischt die Klänge zusammen und schimpft mit dem Sänger. Man könne seine Stimme nicht verstehen, er würde nuscheln. Grönemeyers Antwort: Lass mich doch nuscheln, ich will hier keine Gedichte rezitieren. Das Nuscheln ist wie ein Musikinstrument, das gehört dazu.
Sie mag Musik noch, wenn sie laut ist, wenn der Boden unter den Füßen bebt.
Nach Grönemeyer vertrauen viele weitere auf seine Hilfe. Jule Neigel, Sascha, Thomas D., André Heller, Xavier Naidu, sie alle kommen zu ihm nach Karlsdorf.
Ich glaube, sie haben mir zugetraut, sowohl ihre textlichen Fähigkeiten beurteilen zu können, als auch ihre sängerischen Fähigkeiten befördern zu können.
Nach kurzer, schwerer Krankheit ist Edo Zanki jetzt im Alter von 66 Jahren gestorben. Im Interview wurde er einmal gefragt, welches Lied auf seiner Beerdigung laufen solle. Und für ihn war sofort klar, keines seiner eigenen.
Auf der Beerdigungsveranstaltung für Michael Jackson gab es einen Moment, der mich sehr gegriffen hat. Stevie Wonder sang "They won't go when I go". Das ist, es spricht vom Sterben, es rechnet ab mit der ganzen eitlen Welt und richtet sich ein auf etwas, von dem wir alle nicht wissen, wie es sein wird. Also ich glaube, "They won't go when I go".
They won't go. Oh, 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 oh.
Der weiße Afrikaner Johnny Clegg und Savuka. Seine Lieder Azimbonanga und Scatterlings of Africa sind, glaube ich, weltbekannt. Aber was hinter diesen Liedern und in dem Engagement von Johnny Clegg steckt, das hören wir von der Südafrika-Korrespondentin Jana Gent in einem Beitrag vom 16. Juli.
Das ist der Song, von dem Johnny Clegg selbst sagte, er sei sein Lieblingslied. Er war der Revoluzzer mit Gitarre, nicht umsonst der weiße Zulu genannt. Mein Stiefvater war Journalist und nahm mich in die Townships mit. Da war ich so 9, 10 oder 11. Ich liebte die Energie dort, das Leben, die Farben, die Struktur, die Offenheit der Townships. Jedes Mal, wenn wir dorthin gingen, hat das meine Sinne überfordert. Jonathan Clegg wurde 1953 in England geboren. Seine Eltern trennten sich aber früh und seine Mutter ging mit dem zweijährigen Johnny in ihre Heimat Simbabwe zurück. Als sie einen südafrikanischen Journalisten heiratete, kam ein weiterer Umzug. Und so kam Johnny nach Johannesburg. Als Teenager trieb er sich in Townships herum, die eigentlich für Weiße verboten waren. Er lernte die Sprache der Zulus, ihre Lieder und ihre Tänze.
At the age of 14, I was introduced to Zulu street guitar music.
Als ich 14 war, lernte ich die Straßengitarrenmusik der Zulus kennen. Meine Mutter war Jazzsängerin und wann immer ich in meinem Zimmer probte, klopfte sie an meiner Tür und sagte, du machst mich wahnsinnig, das ist wie chinesische Folter. Johnny Clegg lehrte tagsüber an der Universität und trat abends in Townships auf. Er gründete Bands, die Yuluka und Savuka hießen und in denen Musiker aller Hautfarben zusammenspielten. Er nannte den Stil selbst Crossover. Dabei vereinten sich westliche Popmusik mit Folk und den Rhythmen und Gitarrenklängen der Zulus. Er machte Weltmusik in Südafrika, noch bevor dieser Begriff Mode wurde. Öfter wurde Clegg vor Gericht gestellt, weil er gegen die Rassengesetze der Apartheid verstoßen hatte. 1987 schrieb er das Lied Azimbonanga, das in Südafrika verboten war.
Azimbonanga, Azimbonanga, Mandela, Jina.
Es war das erste Lied in Südafrika, in dem ganz offen die Freilassung von Nelson Mandela gefordert wurde. Umso überraschter war Clegg selbst, als er 12 Jahre später ein Konzert in Frankfurt gab. Da lief nämlich Mandela höchstpersönlich auf die Bühne, während Clegg Azimbonanga spielte. Warum denn keiner tanze, fragte Mandela, spielt das Lied doch noch einmal.
I don't see much movement at the back there, you know? I would like us to join. Let's just repeat it.
Zweifellos wird Johnny Clegg auch nach seinem Tod eine Legende Südafrikas bleiben. Er hinterlässt seine Frau und 2 erwachsene Kinder. Eines davon, Jesse Clegg, ist seinem Vater ins Musikbusiness gefolgt. Im vergangenen Jahr noch standen sie bei der Abschiedstour gemeinsam auf der Bühne und Johnny sang, was sein Sohn für ihn geschrieben hatte.
Und das sangen sie dann beide zusammen, Jesse und Johnny Clegg, I've Been Looking.
Looking at the sky and I'm wondering how I got here. All I wanna do is tell you about my fear. Standing on the edge and I'm looking at your face. Tell you how I feel. Tell you how I feel. These are the things I can't replace. I'm spending.
Ganz Schweden trauert um Marie Fredriksson. So konnte man Tage nach ihrem Tod mit 61 Jahren am 9. Dezember überall lesen und in den Nachrichten hören. Sie war zusammen mit dem Gitarristen Per Gessle die Band Roxette. Weltberühmt und insgesamt millionenmal verkauft. Dazu Musikredakteur Matthias Kugler über Marie Fredriksson.
Marie Fredriksson wurde am 30. Mai 1958 in dem kleinen schwedischen Dorf Össjö als jüngstes von 5 Kindern geboren. Weil beide Eltern berufstätig waren, musste sich Marie schon früh um sich selbst kümmern und entdeckte ihre Liebe zur Musik. Mithilfe ihrer Geschwister brachte sie sich Notenlesen, Singen, Gitarre und Klavierspielen bei. Zu ihren ersten popmusikalischen Einflüssen gehörten die Beatles, Jimi Hendrix, Deep Purple und Joni Mitchell. Nach dem Studium an der Musikhochschule Svalöv erhielt Fredriksson mit ihrer Band Mamas Barn, auf Deutsch Mamas Kinder, einen Plattenvertrag. Da die Band aber kaum Aufsehen erregte, begann sie 1984 eine erfolgreiche Solokarriere. Zu dieser Zeit lernte sie auch den Gitarristen, Songwriter und Sänger Per Gessle kennen und arbeitete in dessen Band Ulene Tider als Background-Sängerin. 1986 gründeten sie schließlich das Duo Roxette und veröffentlichten im gleichen Jahr ihr Debütalbum Pearls of Passion. Der weltweite Durchbruch gelang ihnen dann 1989 mit dem Song The Look, der es bis an die Spitze der US-Charts schaffte. Zu verdanken hatten sie das einem amerikanischen Studenten namens Dean Cushman. Der hatte einige Zeit in Schweden studiert, ein Konzert von Roxette gesehen und sich daraufhin ihr Album Look Sharp gekauft, erinnert sich Per Gessle.
He became a Roxette fan in Sweden.
Er ist in Schweden zum Roxette-Fan geworden. Dann ging er zurück nach Minneapolis. Da gab es eine Wunschsendung im Radio. Er wollte etwas von Roxette hören, also hat er ihm die Platte zugeschickt.
So he left the record at the radio station.
Mit der wunderschönen Ballade Listen to Your Heart, ebenfalls von ihrem Debütalbum Look Sharp, ließen sie einen weiteren Nummer 1-Hit folgen. Listen to your heart. Erst kürzlich haben Roxette dafür ihren 5. Diamond Award bekommen. Das heißt, der Song lief seit seiner Veröffentlichung 1989 5 Millionen Mal im US-Radio. Mit der Single It Must Have Been Love von 1990 aus dem Soundtrack zum Hollywood-Blockbuster Pretty Woman wurden sie dann endgültig zu Superstars. Der Song war schon 1987 mit dem Zusatz Christmas for the Broken Hearted erschienen, war aber kein Erfolg. 3 Jahre später, ohne Weihnachtsbezug, wurde er durch den Film zum Welthit. Es war der Beginn einer langen Hitserie von Joyride über Wish I Could Fly bis zu The Center of the Heart im Jahr 2001. Mit fast 80 Millionen verkauften Platten zählt Roxette zu den erfolgreichsten Interpreten der 80er und 90er Jahre. Und dann die niederschmetternde Diagnose. Im September 2002 wurde bei Marie ein Gehirntumor festgestellt, der sie zum Pausieren zwang.
Ich konnte eine lange Zeit gar nicht sprechen. Ich war gar nicht in der Lage, Wörter zu formulieren. Es war eine extreme Zeit. Per hat mich immer unterstützt und hat an mich geglaubt, dass ich wieder gesund werde. Er war immer an meiner Seite. Immer.
Nach überstandener Krebserkrankung veröffentlichte sie zuerst ein Soloalbum, bevor sie Ende des Jahrzehnts wieder mit Per Gessle auf Tour ging. Noch einmal Anfang 2011 konnte Roxette mit dem Top 10 Hit She's Got Nothing On But The Radio an vergangene Erfolge anknüpfen. Die anschließende Welttournee war die längste, aber wohl auch anstrengendste in der Karriere der Band. Bis in den Februar 2016 stand das Popduo immer wieder live auf der Bühne. Die letzten Konzerte absolvierte Marie im Sitzen. Am 16. April 2016 musste Roxette die geplante Sommertournee absagen. Marie war zu schwach dafür. Sie zog sich ins Privatleben zurück, veröffentlichte ihre Memoiren und lernte auch das Leben jenseits des Rampenlichtes zu schätzen, sofern ihre Krankheit das zuließ. Marie Fredriksson war ein sehr gläubiger Mensch und versuchte ihren Leidensgenossen Mut zu machen, indem sie Stärke und Zuversicht verbreitete. Nach ABBA war Roxette die erfolgreichste Band aus Schweden. Ihr Geheimnis war die Mischung aus gefühlvollen Balladen und eingängigen Uptempo-Songs einerseits und dem Songwriter-Talent von Per Gessle und der Stimme von Marie Fredriksson andererseits. Dazu kam, dass Roxette immer einen sehr internationalen Sound hatten und damit auch in den USA, Australien, Europa und Asien gespielt wurden. Am Ende ist Marie Fredriksson die Lebenskraft ausgegangen. Sie starb im Kreis ihrer Familie am 9. Dezember 2019 in Stockholm im Alter von 61 Jahren an den Folgen ihres Gehirntumors. Per Gessle verabschiedete sie mit den Worten: Du warst eine tolle Musikerin, eine außergewöhnliche Sängerin und eine große Künstlerin. Danke, dass du meine schwarz-weißen Lieder mit wunderbaren Farben ergänzt hast. Ich bin geehrt, dein Talent und deine Großzügigkeit kennengelernt zu haben. Meine ganze Liebe geht an dich und deine Familie. Things will never be the same. Marie Fredriksson wird einer großen Fangemeinde fehlen.
Matthias Kugler über Marie Fredriksson. Und von einem ihrer Soloalben, nämlich The Change von 2004, hören wir gleich Second Chance. A Last Goodbye, ein letztes Erinnern an fünf Musiker, die 2019 verstorben sind. Das war SWR 2 Tandem mit Bettina Stender. Die Sendung können Sie nachhören in der SWR 2 App und auf swr2.de. Da stehen auch die Musiktitel. Gleich kommt die Buchkritik Lesenswert und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitagabend. I think of you every day, especially this morning of spring.